Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde aus nah und fern. Ich begrüße Sie aus dem Institut für fortgeschrittene Gegenwartskunde zur Vorschau auf die neue E-Paper-Ausgabe der Weltwoche für Deutschland, unabhängig, kritisch, gut gelaunt am Samstag, dem 31. Januar 2026. Schön sind Sie da. Ich freue mich und ich bedanke mich für die nach wie vor zahlreichen Zuschriften, die wir erhalten haben zu unserem neuen Internetauftritt. Bitte schauen Sie sich alles ganz genau an. Die Bedienungshandlichkeit, die Einfachheit des Zugangs, das ist wichtig, aber das Entscheidende ist natürlich die Botschaft. Bei uns ist alles Botschaft und Inhalt. Auf den Inhalt kommt es an. Und wir sind im Geschäft der Anregung, der Inspiration, der Verführung, auch der Provokation. Und selbst in diesem Studio, in diesem harmlosen Arbeitsbereich, lauern überall verdeckte Anspielungen und Botschaften. Und auch darauf wurde ich angesprochen, nämlich auf die Statue des Königsberger Philosophen Immanuel Kant, die seit einigen Tagen da mein Büchergestell schmückt. Nun habe ich etwas Mühe, ich zögere, ich zucke zurück, diesen Meisterdenker unter dekorativen Aspekten hier einzuordnen. Aber klar, wenn man so eine Statue aufstellt als Moderator, dann möchte man beeindrucken, dann möchte man dem Zuschauer zeigen, schau mal, was das für ein intelligenter, bildungsbürgerlicher Journalist ist. Der kennt sogar den Immanuel Kant und dem er ihn da aufstellt, fällt sogar vielleicht ein bisschen Sternenstaub seiner philosophischen Genialität auf den Mann hinter dem Mikrofon ab. Ich will das gar nicht ausschließen, dass diese menschlich allzu menschlichen Impulse da handlungsleitend gewesen sind. Aber es gibt natürlich noch eine tiefere Verbundenheit mit Immanuel Kant. Zum einen ist er natürlich einer der klarsten Denker und anspruchsvollsten Formulierer der abendländischen Geistesgeschichte, der eben die Möglichkeit des Verstandes in all ihren Facetten ausgelotet hat, was mich immer positiv beeindruckt hat an Kant, soweit ich ihn verstanden habe, auch sein Bemühen um den ewigen Frieden. Und dieser ewige Frieden ist natürlich ein Ideal, das nicht erreichbar ist, aber man kann es nur anstreben, man kann versuchen, es sozusagen wenigstens teilweise zu realisieren durch Verständigung, durch Kommunikation, eben auch durch das, was die schottische Aufklärung, jetzt steigen wir also wirklich in die Geistesgeschichte ein, was die schottische Aufklärung als Empathievermögen des Menschen bezeichnet hat. Und Immanuel Kant ist ja auch ein Produkt dieser schottischen genialen Denker und Theoretiker, allem voran David Hume, der eine ganze Theorie, eine Moralphilosophie der Einfühlung, des Verstehens, des Verständnisses aufgestellt hat, die den Königsberger massiv beeinflusst hat. Dann hat mich an Kant immer beeindruckt, sein Selbstbewusstsein. Er hat ja über alles geschrieben, auch über Afrika, obwohl er eigentlich nie 40 Kilometer weiter als Königsberg gekommen ist. Also die Fähigkeit des Denkapparats, sich in ganz entlegene Gebiete da einzudenken, einzufühlen, die war ihm fraglos gegeben und eben auch die nötige Chuzpe, um so etwas dann tatsächlich auch zu Papier zu bringen. Und schließlich und endlich, und das ist eben auch wichtig, so sehr Kant sich mit den Möglichkeiten des Verstandes auseinandergesetzt hat, hat er eben auch die Beschränktheit unseres Denkens zum Thema gemacht und den Gedanken, die Erkenntnis ins Zentrum gestellt, dass eben alles, was wir wissen, was wir zu wissen glauben, unentrinnbar subjektiv ist. Das heißt, zum Denken gehört immer auch der Zweifel. Und vor allem als Journalist muss man sich das einhämmern, muss man sich das immer wieder einreden. Und deshalb ist neben der profanen Imponiergeste, dem Versuch, sie zu beeindrucken durch so eine Statue, meine bildungsbürgerlichen Ambitionen hier vor aller Augen zu inszenieren, ist eben Immanuel Kant in dieser Sendung auch eine kritische Instanz, die den Redenden, den Sprecher da, den Moderator, also mich, immer wieder daran erinnern soll, vergiss nicht, auch dein Verstand, vor allem auch dein Verstand, der ist sehr begrenzt und alles ist eine Frage der subjektiven Perspektive. Ja, also und jetzt sind wir eigentlich schon mittendrin in den Themen aus subjektiver Perspektive. Begeisternd, wie Novak Djokovic gestern Jannik Sinner am Australian Open im Tennis nach 5 Sätzen ein Krimi, ein Thriller niedergerungen hat. Ich habe richtig mitgejubelt. Nicht aus politischen Gründen, es meinen einige wieder, ist ja klar, der Vucic-Versteher ist auf der Seite des Serben. Nein, ich habe das aus einer gewissen Generationensolidarität heraus, vor allem auch mit Begeisterung zur Kenntnis genommen, denn Novak Djokovic ist ja im fortgeschrittenen Jungseniorenalter auf dem Tenniscourt und hat sich da gegen den ganz jungen und extrem aufstrebenden, brillanten Jannik Sinner eben doch noch durchgesetzt. Und das zeigt eben, dass auch für die älteren Generationen, für die älteren Semester noch Hoffnung besteht und parallel verschoben. Ich bin ja viel älter als Djokovic, nehme ich das als Ermunterung auf. Das ist eine großartige Geschichte. Eine andere Story, die Heiterkeit auslöst, allerdings nur, wenn man vielleicht nicht dort lebt, ist diese Nachricht zu Berlin, dass dort der etwas in den Seilen hängende Bürgermeister Kai Wegner mit einem Eintrag auf X, also in den sozialen Medien, flehentlich bettelte, dass die Versammlung, die parlamentarische Versammlung, da vor allem die Grünen, ihr Verbot fallen lassen würden bezüglich Streusalz in der Hauptstadt. Also das Streusalzverbot möge doch bitte gelockert oder aufgehoben werden, auf dass die Gehsteige vom Eis befreit würden. Denn offensichtlich ist die deutsche Hauptstadt Berlin zu einer vereisten Todesfalle geworden. Und mit diesem, ja, sich etwas im Staub wälzenden X-Posting hat sich da Wegner dem Gespöttpreis gegeben. Ja, ich konnte mich jetzt da nicht wahnsinnig drüber aufregen und mich da produzieren. Ich habe sowieso Mühe mit dieser, zunehmend Mühe, obwohl ich es natürlich auch immer wieder mache, Mühe mit diesem journalistischen Verurteilungsfuror. Denn so berechtigt er sein mag und manchmal auch notwendig ist, die Gefahr besteht natürlich immer auch darin, dass man, indem man etwas kritisiert, herunterstampft, ein Feindbild beschwört, dass man sich eben selber in der Pose des Kritikers heilig spricht. Und das ist das, was mich auch ärgert an diesen Trump, Putin und sonstigen Verblödungssyndromen. Das ist vor allem die Selbstgerechtigkeit der Kritiker. Das ist die Selbstgerechtigkeit der Verteufler, die eben, indem sie verteufeln, sich selber zu Heiligen machen. Und so sehr, wie gesagt, es manchmal nötig ist, hier auch kritisch etwas einzuordnen, man muss es immer wieder brechen, weil die Verführung, sich selber dann zu überhöhen und dass es einem dann selber in den Kopf steigt, ist ein Problem. Und heute haben wir natürlich, gerade auch in unserer Politik, das riesige Problem, auch in den Medien, dass du nur noch sagen musst, Trump, Putin, das ist austauschbar, die Namen da, die Bad Guys, die man da aus dem Hut zaubern kann, aus der Schublade ziehen, ja, die sind natürlich auch willkommene Alibis geworden für alles und jedes und man muss dann eigentlich die eigenen Probleme gar nicht mehr lösen und deshalb, glaube ich, hat das für mich zumindest, ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, das hat für mich einfach etwas Ermüdendes, diese Scharfrichterhaltung, ja, diese Inquisitorenhaltung in den Medien, aber eben, wie gesagt, ich bin da sicherlich auch schon in diese Geländekammer hineingerutscht. Also machen Sie mich darauf aufmerksam, wenn ich da entsprechend wieder drauf verfalle. Jetzt machen sich schon die Grünen lustig. Wegner löst mit Streusalzvorstoß Welle des Spotts aus. Ja, und jetzt auch wieder so eine typisch deutsche Geschichte. Jetzt haben Sie den Oscar Lafontaine aussortiert als Feindbild, weil seine Partei da ein Plakat oder ein Instagram Bild veröffentlicht hat, auf dem Lafontaine sinngemäß sagt, Russenhass sei genauso schlimm wie Antisemitismus. Und jetzt spreizen sich natürlich auch alle Gutmenschen und Supermoralisten auf und werfen ihm da die Relativierung von diesen und jenen vor. Und sie ärgern sich natürlich, viele von denen, ich kenne sie ja, dass er ihnen das Feindbild Putin wegnimmt. Oder ist klar, man nimmt einem das Ego-Klötzchen weg, auf dem man draufsteht und dann ein bisschen höher sich fühlt und größer als all die anderen. Diese Feindbilder, ja, das sind eben auch Instrumente der Selbstaufblähung, der Selbstaufplusterung. Je mehr ich da auf etwas einprügeln kann, desto großartiger komme ich selber heraus. Und jetzt kommt da also dieser Oscar Lafontaine und sagt, ja, ich finde den Antisemitismus etwas vom ganz Schlimmen, aber ich finde eben auch diesen Anti-Russen-Wahn, der da seit einigen Jahren zum Ausdruck kommt, den finde ich eben auch schlimm. Und Entschuldigung, mir fehlt jetzt hier das Empörungsorgan, um darin ein geistiges Kapitalverbrechen zu erkennen. Ich finde das auch, ich finde jede pauschale Verunglimpfung, jede undifferenzierte Zertrümmerung von irgendetwas, die geht mir zuwider. Und er trifft doch hier fraglos einen Punkt, wenn er sagt, dass gerade eine Gesellschaft, und dies eben auch vor dem historischen Hintergrund der deutschen Geschichte, die ja auch in der Sowjetunion, in Russland gewütet hat und gegen die jüdische Bevölkerung noch viel extremer, mit maschinellen Einrichtungen, ich muss das ja gar nicht hier alles durchdeklinieren, das ist bekannt, aber dass er hier eine Sensibilität anmahnt, nicht nur für das eine, sondern auch für das andere, und dass man ihm das zum Vorwurf macht, das zeigt einfach, dass da auch wieder dieses rabiate Gutmenschentum sich dagegen austobt. Und die, die sich jetzt darüber aufregen, die regen sich nicht darüber auf, dass jetzt hier irgendetwas relativiert oder zurückgenommen werden könnte, was die Schändlichkeit der Verbrechen angeht gegenüber der jüdischen Bevölkerung in Deutschland, in Europa. Das kann man nämlich Lafontaine beim besten Willen nicht vorwerfen und mit bösester Absicht nicht. Aber was sie aufregt, ist, dass er ihnen dieses Feindbild des Russen wegnimmt. Und das bringt sie in Rage. Und das können wir jetzt in den deutschen Medien hier da ausgiebig besichtigen. Was sind die Themen in der Weltwoche, neben dieser Aktualität vom vereisten Berlin bis zur Lafontaine-Debatte? Das ist das Cover Dschungelcamp Deutschland. Alexander Grau, der philosophisch geschulte Autor der Weltwoche, spiegelt Deutschland in seiner verrücktesten Fernsehsendung. Was sagt uns das Dschungelcamp über Deutschland heute, über die Bundesrepublik der Jetztzeit, die geistesgeschichtliche Lage Deutschlands im Brennspiegelglas des Dschungelcamps? Friedrich Merz und die Sprache der Machtpolitik. Ja, da wird es meinem Kollegen Philipp Gut etwas Gschmuch, wie der Schweizer sagt, wenn jetzt da all diese Mackersprüche kommen, diese Grossmachtfantasien, auch diese militärischen Aufrüstungsphantasmagorien, die da kultiviert werden. Ist übrigens auch interessant, dass diese gewaltigen Schuldenberge natürlich auch noch mehr inflationstreibend sind. Die bedeuten eine Gefahr auch für die Ersparnisse. Das ist dann übrigens ein Thema, das wir besprechen werden am Sonntagabend im Pragmaticus bei Servus TV. Da geht es nämlich um die Sicherheit unserer Ersparnisse. Schauen Sie rein bei Servus TV. Endlich Krise, Stunden der Wahrheit und der Ehrlichkeit. David Mamet, der bedeutende amerikanische Drehbuchautor, mit einer profunden Würdigung der Krise, dass eben in Krisen, und darum müssen Krisen eben auch zugelassen werden, kommt die Ehrlichkeit, kommen die Probleme ans Licht. Und wenn man die Krisen, zum Beispiel wie man das jetzt macht in der Europäischen Union, zum Teil auch in der Schweiz, auch in den USA gemacht hat, mit Notenbankgeld, jetzt sind wir wieder in der Wirtschaft, mit Notenbankgeld Wirtschaftskrisen unmöglich macht, betäubt, zuschüttet, ertränkt in Ozeanen von Liquidität, dann kommt diese Ehrlichkeit nicht zum Tragen, und dann können eben auch Fehler, die entstanden sind, nicht korrigiert werden. Krisen sind wichtig, damit Systeme, damit Gesellschaften überleben können. Wer die Krisen unterdrückt, hat am Schluss nur noch eine Krise, und das ist eine tödliche Krise. Das hat man im Sozialismus gesehen. Und diese ganze Gelddruckerei, diese Schuldenhysterie, das ist eine Form von Sozialismus, der sich jetzt da ausbreitet. Nemo und die Nazis, der Eurovision-Sieger und Israel-Boykotteur, seine Familie, Adolf Hitler und der Antisemitismus. Eine Recherche von meinem Kollegen Christoph Mörgeli, die bereits in Israel gross Furore gemacht hat. Sie zeigt einfach die schreckliche Oberflächlichkeit von vielen, vor allem von Prominenten, die sich da zu geopolitischen Fragen äußern. In diesem Punkt besonders scherbelnd denn die Familie des Eurovisionsgewinners Nemo gehört zu den, ja, oder gehörte zu den glühendsten, oder hatte die glühendsten Nationalsozialisten in ihren Reihen in der Schweiz, also bis zuletzt auch Antisemiten. Und das blendet ja dieser so woke und sich achtsam gebende Künstler komplett aus. Sozialfall mit Kultstatus, Filmstar Mickey Rourke ist unten angekommen. Und ich bin damit am Ende meiner kurzen Übersicht zur neuen Weltwoche, plus noch ein paar aktuelle Nachrichten. Aber schreiben Sie mir, sind Sie auch so empört über Oscar Lafontaine, dass er daran erinnert, dass ja auch viele russische Opfer da der deutschen Politik vielleicht für die Gegenwart auch eine Bedeutung haben, wie man sich heute positioniert in diesem Konflikt. Das ist ja nicht eine Relativierung der anderen Verbrechen, nach meiner Perspektive. Aber bitte widersprechen Sie mir, wenn ich da etwas falsch sehe. Bin gespannt auf Ihre Rückmeldungen, wenn Sie das interessiert, an meine E-Mail-Adresse roger.köppel@weltwoche.ch. Vielen herzlichen Dank, das war's. Ihnen allen ein schönes Wochenende und nächste Woche bin ich etwas weiter weg. Ich melde mich, seien Sie gespannt, seien Sie überrascht. Mal schauen, ob ich da durchkomme. Auf jeden Fall werde ich versuchen, mich auch da wieder zeitnah hier im Institut für fortgeschrittene Gegenwartskunde zum Dienst zu melden. Bis dann, alles Gute und eben ein schönes, geruhsames Wochenende Ihnen allen.